Guten Mittag, Tim.
Lieber David, hi. Schön, dass es klappt, dass du wieder zurück bist, du Urlauber.
Nur keine Neid.
Nö, können. Na, halt einfach Feststellung.
Ja, ich meine, für manche Leute so wie dich ist ja Arbeit auch praktisch wie Urlaub. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, wir haben es hier mit einer Projektion zu tun.
Ich fahre mal das Intro ab.
Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
Gesprächsstoff für die nächste Runde, und heute geht es um ein wichtiges Ereignis im Radsportkalender, wenn ich das richtig sehe.
Das Wichtigste.
Welches ist es? Ich kann es mir denken. Das Einzige, das ich so kannte, bevor ich das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, gelesen habe, nämlich die Tour de France. Ich habe ja
Jetzt
selber,
möchte
weißt
ich
du noch
kurz,
eigentlich?
stopp,
Ja,
halt.
ja, ja.
Wichtiger Nebenaspekt ist die Tour de France. Du hast Französisch in der Schule gehabt.
Ja, genau. Le
Der
Tour,
Turm,
Le Tour de
die Tour,
France.
Le Tour und der Turm, La Tour.
Richtig,
Ganz
genau.
andersrum, das sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Wieso ist das eigentlich so? Der Turm ist La Tour. Die Tour, Le Tour. Naja, vielleicht ist das irrelevant, aber mir macht das immer wieder, ja, Kopfzerbrechen.
Im
Entschuldigung.
Zweifel auf den lateinischen Ursprung gucken. Und
Ja.
oft werden da die grammatikalischen Geschlechter übernommen.
Und da sind wir wieder bei einer Frage, warum die Franzosen den Turm als etwas Weibliches sehen. Ach, das würde ich dann doch gerne mal verstehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da immer so die Vorstellung eine Rolle spielten. Aber Tim, weißt du eigentlich, wenn es um den Tour de France geht, erinnerst du dich? Ich habe ja selber auch mal über die Tour de France geschrieben für ein
Ah,
Fachmagazin.
lange, lange ist es her. Ich erinnere mich. Ich
Da
war
habe ich
selbst wieder mal im Urlaub und
ja.
du musstest einspringen, richtig? Du
Bei
musstest sogar.
den Musikern hieß es Sub, ne? Also Substitute. Ich war dein Sub. Ohne Ahnung zu haben, hast du mich dahin geschickt.
Das
Aber das
war
ist ja
schon.
das Schöne unter anderem an dem Beruf, dass man von vielen Dingen gar keine Ahnung haben muss, sondern einfach irgendwo hinfährt, mit Leuten spricht, die Ahnung haben. Und wenn es gut läuft, denkt man sich ein paar gescheite Fragen vorher aus, ne? Und lässt sich das dann so erzählen.
Du warst natürlich auch super gebrieft von mir. Also insofern konnte ja nicht viel
Absolut.
schief gehen. Und am
Absolut.
Text habe ich ja auch noch eine Menge geändert dann im Nachhinein. Aber war gut, dass du da warst und es hat dann eben entsprechend auch funktioniert. Das ist vor der Tour de France 2017 in Düsseldorf gewesen,
Ja.
richtig? Du hast einen der wichtigsten Menschen in der Organisation der Radrennen getroffen, Monsieur
Ja.
Prudhomme.
Ja, genau. Ja. Genau.
Den Chef der
Da war
Tour
eine
de
ganze
France.
Delegation aus Frankreich mit, zusammen mit, wie hieß er, Sven
Teutenberg.
Teutenberg, genau, aus
Ja.
der großen Radsport-Dynastie Teutenberg.
Genau, das hast du dir gemerkt. Sehr gut. Ja,
Mhm.
Düsseldorf 2017 ist schon wieder
Genau,
einige Jahre
warmer
her.
Tag. Philipp Hümpendahl war übrigens mit. Das war, glaube ich, meine erste persönliche Begegnung mit Philipp Hümpendahl. Und der hat schöne Fotos gemacht. Und auf einem bin ich auch irgendwie, glaube ich, noch mit ins Bild geraten. Hat aber offensichtlich niemanden gestört. Naja, so viel dazu. Also es ging damals ja um die Vorbereitung, um den logistischen Aufwand, die Organisation, was ist da alles nötig im Vorfeld und so. Also viel gelernt, Spaß gemacht.
Tour de France, große Nummer, hast du dann auch gemerkt, welche Dimensionen die hat, ne?
Ja, da sind ja die Zahlen dann einfach auch beeindruckend, sprechen für sich. Und klar, wenn man das dann vor Ort auch mal sieht, wenn die ganzen Fahrer und Fans noch nicht da sind, muss man die sich dazu denken. Aber allein zu hören, wie viele Monate der Vorbereitung da drin stecken, das macht dann die Dimension schon einigermaßen klar.
Die Zahlen sprechen übrigens auch bei unserem Podcast für sich. Ich muss sagen, auch die Fans, die man sich hier ständig dazu denken muss, es fällt einem gar nicht so schwer, wenn wir uns also jeden Tag die Statistiken, ich hänge quasi stündlich dran und aktualisiere und bin wirklich angetan. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier mit einem Selbstläufer zu tun. Allerdings muss ich eins sagen, Urlaub kostet auch ein wenig so den Drive. Das exponentielle Wachstum ist ein wenig gestoppt worden und es ist ein lineares Wachstum daraus geworden. Im Content-Bereich wurde viel geliefert. Auf der technischen Seite sind wir im Moment ein bisschen hinterher.
Und das habe ich jetzt verstanden.
Arbeiten wir jetzt auf.
Eine klare Schuldzuweisung. Hatten wir ja letztes Mal schon thematisiert.
Jüngst, es sei zu ausufernd gewesen in den vergangenen Folgen. Ein Mensch, den ich am Wochenende traf, sagte, er hätte also jetzt eine Folge zum Einschlafen genutzt.
Ja, das mache ich ja generell mit Podcasts so. Also,
dann ist also
da würde ich sagen, ist doch ein Kompliment oder also ein durchaus beabsichtigter Use Case.
Tour de France,
du hast mit einem Menschen gesprochen, dessen Stimme viele schon mal gehört haben dürften.
Vielleicht sage ich auch deswegen den Namen gar nicht. Das wird dann in der gleich abzufahrenden Aufzeichnung irgendwann aufgelöst. Aber die Stimme wird vielen, die jetzt das hier hören, bekannt vorkommen. Eine Stimme, die sehr leidenschaftlich und aber auch sehr informativ bei den großen Radrennen, bei den Fernsehübertragungen eines Spartensenders, nämlich des Senders Eurosport, zu hören ist.
Mhm. Worüber habt ihr gesprochen?
Naja, die Idee war, dass wir sagen, diese Tour ist eigentlich der Anlass, um mal die Sprache des Radsports ein bisschen zu reflektieren. Wir haben das jetzt nicht übertrieben, aber wir haben so ein paar Begriffe reflektiert und ich habe die Frage gestellt, ob jetzt eigentlich ja, so eine Szenesprache sich medial transportieren lässt, ob das möglich ist, da voll in die Begriffe einzusteigen. Ja, in meinem Buch, die 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, bei Bruckmann erschienen, gibt es ja 101 Kapitel. Ne? Und das 100. Kapitel heißt Le Jargon. Mhm. Und da geht es eben nur als Anriss auf ein paar Seiten um die wichtigsten Begriffe, die ein Radsportler oder eine Rennradfahrerin kennen sollte, um jetzt nicht total, ja, wie in Frankreich am Imbiss hilflos rumzustehen. Was ist also Kette rechts? Was ist gute Beine haben? Das hatten wir ja mit Philipp auch schon besprochen.
Und, Bidon hatten wir auch schon, oder Bidon hieß es damals, kann man nochmal nachhören.
Das hast du so gesagt, genau.
Ja.
Also das sind so die Begriffe Tapete lassen und viele dieser Begriffe haben ja auch, das ist ja übrigens auch beim Pferderennsport so, das sollte man sich immer wieder bewusst machen, welche historische Rolle das auch im Formen unseres kulturellen Wortschatzes so hat. So ein Sport, also ne, die unter ferner Liefen und dieses ganze Zeug da, was da aus dem Pferderennsport in die allgemeine Sprache reinläuft. Und das finde ich ganz spannend, weil vom Radsport gibt es da auch eine Menge, aber es gibt auch Begriffe, die verstehst du einfach nicht, wenn du dich nicht ein bisschen in den Sport reingefuchst hast. Und das ist so ein Thema, über das ich mit dem Gesprächspartner geredet habe.
Und da werden die Begriffe dann auch aufgelöst?
Ja, so ein paar Begriffe werden aufgelöst. Aber eigentlich geht es auch viel mehr darum, wie das ist, so eine Tour de France zu kommentieren und welche Vorbereitung darin steckt und welche Gedanken dann dahinter stecken.
Mhm. Ja, dann hören wir da doch mal rein.
Alles klar. Ja, guten Morgen, die Sonne scheint. Wir sind an einem Mittwoch im Juni. Die Tour de France ist gar nicht mehr so lange hin. Und am Mikrofon auf der anderen Seite in, wo?
In Overath, zu Hause im Bergischen.
Sitzt eine Person, deren Stimme die eine oder der andere vielleicht kennt. Wer ist das?
Ja, wer ist das wohl? Das ist eine gute Frage. Ich sitze übrigens nicht. Ich stehe, wie ich es meistens mache, wenn ich arbeite. Ich habe nämlich vor 2 Jahren mal einen höhenverstellbaren Schreibtisch zugelegt und seitdem stehe ich auch beim Arbeiten. Es sei denn, ich muss was schreiben zum Beispiel, dann sitze ich ein bisschen bequemer. Aber wer bin ich? Genau, soll man raten oder soll ich einfach sagen, wer ich bin?
Ja, ich glaube, das steht wahrscheinlich auch schon in den Shownotes, aber wir wollen dich mal vorstellen. Also ich sage deinen Vornamen, du sagst deinen Nachnamen, sollen wir es so machen? Carsten
Miegels.
von Eurosport bekannt. Die Tour de France rollt auf uns zu quasi und das ist eine Stimme, die wir dann hören und die uns beschreiben wird, was da passiert im Rennen und drumherum.
Das kann man so stehen lassen. Ich bin allerdings nicht alleine, das muss ich immer wieder dazu sagen. Ich habe ja Kolleginnen und Kollegen und was die Tour de France betrifft, da sind wir zu viert. Einmal wird der Jens Vogt natürlich dabei sein, dann haben wir den Robert Benkschmidt dabei als weiteren Experten und Birgit Hasselbusch, die wir beim Giro d'Italia zum ersten Mal ein Mikrofon hatten und sie ist so für Land und Leute, Kultur und dieses ganze Gedönse drumherum zuständig.
Hardcore-Recherche auf ihrer Seite, ne? Die muss ja dann die ganzen historischen und geografischen Fakten da zur Verfügung haben, ne?
Ja, absolut, absolut, absolut. Es gibt zwar, und da ist die Tour de France vielen anderen Radrennen, Rundfahrten viele Schritte voraus, ein wunderbares Buch, das ist, keine Ahnung, 5, 6, 7 Zentimeter dick, so ein DIN A5 Buch und darin steht sehr, sehr vieles, aber trotzdem, du musst dich darauf vorbereiten, weil du nie weißt, was wann gezeigt wird.
Du musst dich auch vorbereiten. Du hast jetzt, also ich sag's jetzt mal, wir haben den 16. Juni, wir haben noch 11 Tage Zeit, richtig, bis die Tour de France in Brest ihren Start nimmt. Wie musst du dich denn darauf vorbereiten, auf das, was dann 3 Wochen lang passiert?
Ich bereite mich eigentlich immer vor, jeden Tag bereite ich mich vor, natürlich nicht nur auf die Tour de France, sondern die ganzen anderen Programme, die wir sonst noch kommentieren. Und die Tour ist da schon ein bisschen speziell. Jetzt habe ich das Glück, dass ich 1997 zum ersten Mal bei der Tour de France dabei war und dadurch natürlich viele Informationen zwischenzeitlich habe, die sich angesammelt haben. Das alles steht dann in meinem Computer drin. Aber ansonsten muss man schon ganz klar auf die spezielle Tour de France, auf die 21er Tour de France sich nochmal vorbereiten, verschiedene Dinge raussuchen. Also im Endeffekt kann man sagen, der Feinschliff, der beginnt dann auf die Tour 21 so 2, 3 Wochen vorher. Das ist schon, das muss man schon noch einkalkulieren und da bist du sowieso während der Etappen immer dabei, dich entsprechend noch vorzubereiten, weil es aktuelle Veränderungen gibt, in welcher Form auch immer. Dann gibt es Mitteilungen der Mannschaften, der Rennfahrer und das muss man auch entsprechend einarbeiten.
Wo sitzt du eigentlich während der Tour de France?
Nein, da machen wir gar keine...
Verstehst du vielleicht bei der Tour de France,
das sage ich jetzt. Nein, das kommt drauf an, Tim. Also wenn wir vor Ort sind, dann sitze ich auch, weil ich dort keinen höhenverstellbaren Schreibtisch habe. Das zum einen, das ist kein Luxus. Tour de France vor Ort zu sein, ist brutale Arbeit. Nein, da sitzen wir tatsächlich, weil wir auch in diesen riesen Kabinen sitzen mit all den anderen Kollegen aus anderen Ländern, von den anderen Fernsehanstalten und so weiter. Wir sind aber letztes Jahr zum Beispiel zu Hause gewesen aufgrund der Corona-Pandemie und das wird 2021 noch genauso sein, weil wir einfach noch nicht reisen können, noch nicht reisen dürfen. Wir wollen erstmal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Also das ist wie bei vielen anderen auch, die zwischenzeitlich von zu Hause, das heißt aus dem Studio kommentieren. Und das ist bei uns ähnlich und dann sehen wir weiter, wie es im kommenden Jahr weitergeht.
Jetzt ist die Tour das Highlight des Jahres. Das ist auch das Ereignis, bei dem viele, jetzt werde ich richtig gendern, also RennradfahrerInnen, die vielleicht neu in den Sport oder zum Sport gekommen sind, mit Begriffen konfrontiert werden, die sie zum ersten Mal hören. Ist das so, dass ihr in der Berichterstattung auch mal ein paar Worte fallen lasst, absichtlich vielleicht sogar, die eine gewisse didaktische Wirkung entfalten sollen?
Nee, das machen wir eigentlich nicht. Nee? Wir versuchen es so rüberzubringen, dass alle Leute das verstehen. Es gibt schon mal das eine oder andere. Vielleicht fällt es uns auch gar nicht auf, weißt du, dass wir solche Worte dann von uns geben. Das mag sein, aber absichtlich sowas nicht. Nee, wir wollen das für alle Leute verständlich machen. Alle Leute sollen sich zum Radsport hingezogen fühlen. Und meine Philosophie, kann man sagen, ist es von Anfang an, eben den Zuschauer zum Zuschauen zu bringen und dass er wieder zuschaut und dass er, wenn ihm das gefällt, wenn er wirklich Spaß an diesem Radsport hat, sich auch mal aufs Rennrad setzt. Im Grunde ist es mir mittlerweile egal, ob er sich aufs Rennrad, aufs Mountainbike, aufs Gravelbike, aufs E-Bike setzt. Hauptsache, er bewegt sich mit dem Fahrrad. Das ist für mich ganz
wichtig. Also anstecken, das ist schon die Idee.
Ja, wäre sehr schön.
Du bist ja jemand, der auch aus dem Sport kommt und auch die Sprache des Sports ja aus dem aktiven Betreiben wahrscheinlich kennengelernt hat, oder?
Ja, das schon. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Rennrad zu fahren. Damals als kleiner Steppke mit einem vom Verein zur Verfügung gestellten Rennrad. Und daher kenne ich so verschiedene Begriffe, logischerweise. Gar keine Frage, ja.
Hat der Radsport eine ganz eigene Sprache oder zumindest in Teilen ein eigenes Vokabular?
Ja, das haben wir zum Teil schon. Ich habe das besonders nochmal gemerkt, oder ich sage mal so, mir ist es aufgefallen, als wir den Giro d'Italia kommentiert haben und unsere Kollegin Birgit Hasselbusch war zum ersten Mal dabei und sie musste dann das ein oder andere Interview übersetzen von den Sportlern oder auch von den sportlichen Leitern, den Teamchefs. Da ist sie dann über das ein oder andere doch gestolpert. Mhm. Da kam sie dann nicht ganz so flott damit klar, aber das muss man einfach lernen, weil eben der Radsport da schon ein bestimmtes Vokabular hat. Mhm.
Würdest du sagen, man erkennt jemanden, der in diesem Sport, sagen wir mal, gewachsen ist, an der Wahl seiner Worte oder ihrer Worte?
Naja, wenn du mit ihm über Radsport redest, dann könnte das schon der Fall sein. Ich hatte jetzt ein aktuelles Beispiel am Hinterrad aufhängen.
Ja.
Du weißt wahrscheinlich, was es bedeutet.
Ja. Und das ist also, wir müssen vielleicht mal den HörerInnen jetzt erklären, die vielleicht zum ersten Mal sich mit solchen Begriffen auseinandersetzen. Das ist auch die Idee in meinem Buch gewesen. Was heißt das denn?
Ja, hier am Hinterrad aufhängen. Ich habe letzte Woche leider diesen Begriff nutzen müssen aufgrund einer ganz, 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 ganz traurigen Geschichte. Denn, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich einfach dran denke, weil es ja schrecklich war. Und zwar, wir haben so eine Fahrradtruppe bei uns im Bergischen, die Samstaggruppe Locker und Lustig, hast du vielleicht schon mal gelesen. Mhm. Und die sind dann auch am Freitag Richtung Bever gefahren. Und einer aus unserer Gruppe, der hat sich dann eben am Hinterrad des vor ihm Fahrenden aufgehängt. Mhm. Das heißt, er touchiert dieses Hinterrad mit seinem Vorderrad und kann das nicht mehr aussteuern. Mhm. Das war so brutal, so schlimm, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat. Das war eine kleine Straße, kennst du ja im Bergischen, warst du da auch schon ein paar Mal unterwegs, ohne Mittelstreifen und solche Sachen. Also da passt gerade mal anderthalb Auto rein. Und er knallte dann, weil er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat, auf die gegenüberliegende Fahrbahn und wurde frontal von einem Auto erfasst. Oh. Und ist dann leider noch an der Unfallstelle verstorben. Und das sind so brutale Sachen. Also Hinterrad aufhängen. Ich habe dann diesen Begriff natürlich genutzt, weil es einfach so war. So stand es auch am Ende in der Zeitung. Mhm. Aber das sind so Sachen, die kennt man als Radsportler dann, wenn man über solche Begriffe spricht.
Das ist natürlich ein besonders tragisches Erlebnis. Ja. Das ist mir selber mal weniger schlimm passiert. Auf Mallorca bin ich irgendwo bei 312 Kilometern an irgendeiner Stelle auf freiem Feld. Da fuhr man mit 5 oder 6 Mann hintereinander, bin ich der Letzte gewesen und bin einfach so in Gedanken verloren, dem Vordermann hinten reingerollt. Wir fielen beide auf den Boden, aber ist nichts Schlimmes passiert. Also in dem Fall war es besser. Ja, das ist natürlich ein Begriff, der unterschiedlich schlimme Konsequenzen haben kann. Diese Worte, aber würdest du sagen, solche Termini, um es mal theoretisch zu sagen, die bringst du aber schon und erklärst sie im Zuge einer Kommentatorenrolle. Also du hast so ein paar Worte, die auf jeden Fall fallen müssen oder von denen du manchmal sagst, okay, das ist jetzt kein allgemeinverständliches Wort, das muss jetzt mal für die Laien auch mit 2, 3 Sätzen erklärt werden, was es eigentlich ist. Zum Beispiel den Stehgeiger spielen oder, keine Ahnung, Kette rechts.
Ja, sowas auf jeden Fall, klar, das kennt nicht jeder, Kette rechts oder Lutscher oder sowas, weißt du, oder Abstaube, solche Sachen, genauso, die kennt ja nicht jeder und die muss man dann schon entsprechend erklären, gar keine Frage. Ja. Oder genauso am Hinterrad aufhängen, du, das passiert ja auch bei den Berufsradfahrern, ist ja nichts Ungewöhnliches. Glücklicherweise passiert, wie du vorhin auch gesagt hast, in der Regel relativ wenig oder so gut wie gar nichts. Mhm. Aber das sind so Begriffe, die muss man dann schon noch ein bisschen erklären. Mhm.
Welche Sprache ist eigentlich die wichtigste Sprache, die man beherrschen muss, neben der deutschen Sprache natürlich? Französisch?
Früher war es schon Französisch, gar keine Frage. Als ich meine erste Tour de France eben 97 mit Rudi Altig gemacht habe, da gab es noch relativ wenige, die Englisch gesprochen haben. Und zwischenzeitlich sind ja, ob es jetzt südafrikanische oder australische, amerikanische Mannschaften sind dabei, da wird dann Englisch gesprochen, auch wenn ich jetzt Mannschaften aus den Emirates nehme oder Bahrain zum Beispiel, die sprechen auch in der Regel Englisch und nicht Französisch. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sprechen dann Französisch. In französischen Mannschaften ist das immer noch so, dass dort logischerweise Französisch gesprochen wird. Aber man kommt mittlerweile mit Englisch sehr, sehr gut zurecht. Und das bezieht sich nicht nur auf die Sprache intern mit den Mannschaften, mit den Rennfahrern, sondern auch das Reglement zum Beispiel oder das Ergebnis, das Bulletin, das ausgegeben wird, ist gerade bei den großen Rennen, internationalen Wettbewerben eben auch zweisprachig, Französisch und Englisch. Wir hatten jetzt bei der Tour des Swiss als Beispiel, da waren es dreisprachig, war Deutsch, Französisch und Englisch mit dabei. Also das ist zwischenzeitlich etwas anders als noch vor 15 oder 20 Jahren.
Aber so ein paar Wörter auf Französisch klingen immer noch besser, ne? Also Bidon oder Chamois oder solche Sachen.
Peloton.
Das muss schon sein. Das ist doch, was bringt denn dieser Klang? Was macht das denn mit dir, wenn du diese Worte hörst?
Naja, weißt du, das ist genauso, wenn ich die Tour de France kommt nach Paris. Jeder würde sagen, bist du blöd? Was sagst du da? Das ist Paris, ja. Ne? Oder Paris-Roubaix. Das hat schon etwas ganz Besonderes, gar keine Frage, wenn man so die Städte ausspricht. Mhm. Valence, und das hat schon etwas ganz Besonderes. Der Mont Ventoux, das ist einfach, das sind auf der anderen Seite auch wieder Mythen im Endeffekt, ja. Sowas. Ne? Gerade wenn du den Mont Ventoux nimmst oder Col du Tourmalet, es würde ja keiner Col du Tourmalet sagen, ja, oder sowas. Ja. Ja, da hat die französische Sprache, auch das Italienische, die haben da schon etwas ganz Besonderes. Die deutsche Sprache ist ja eher ein bisschen härter, mhm. Kann man mal sagen.
Ja. Hast du vielleicht Lieblingsbegriffe, also kuriose Dinge? Ich sehe gerade in meinem Buch Chasse Patate. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob es bei dir Worte gibt, die vielleicht auch gar nicht so oft fallen, aber die so klingeln oder wo du sagst, das ist lustig. Stehgeiger finde ich persönlich auch noch.
Nee, habe ich jetzt nichts Spezielles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist manchmal so, wenn jetzt Jens Vogt oder auch ja bei Rolf Alltag weniger, aber bei Vogt kommen dann schon mal so ein paar Sachen rüber, aber ich habe da nichts Spezielles.
Musst du manchmal grübeln und denken, was meint der jetzt eigentlich da gerade, der Jens Vogt?
In Bezug auf seine Begriffe? Ja. Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee.
Hat er alle drauf.
Ja, in der Regel schon, fast alles.
Also, wenn jetzt jemand draußen auf der Straße sagen würde, boah, ich muss heute nochmal am Horn ziehen, ja? Ja. Für dich wäre das klar. Wenn ich diesen Begriff im Alltag verwende, um zu sagen, heute muss ich nochmal richtig Gas geben mit meiner Arbeit, das kann man ja auch machen, ne? So 95% der Bevölkerung würden nicht wissen, was ich meine.
Ja, das ist aber auch so, Tim, weißt du, wenn jetzt gerade dieser Begriff am Horn ziehen oder sowas, dann gibt es wiederum Zuschauer, die Tour de France schauen sich viele an, die sonst das ganze Jahr hinweg überhaupt keinen Radsport sehen. Die melden sich dann entweder über Instagram, über eine E-Mail, in welcher Form auch immer, oder über Facebook und sagen, am Horn ziehen, das ist kein Horn, das ist doch ein Lenker, ja. An dem der zieht. Und insofern ist es dann manchmal so eine Gratwanderung auch für uns, weißt du, am Horn ziehen, das ist zwar für die, die sich in dieser Sprache auskennen, sehr, sehr gut, aber für jemand, der nur einmal im Jahr die Tour de France guckt, der denkt, was machen die denn da? Und dann, wie ich vorhin schon sagte, sollte es zum Teil natürlich auch so sein, dass es die meisten Leute verstehen.
Gut.
Oder dann eben hingehen und das Horn nochmal darstellen. Was ist das überhaupt? Vogte meint natürlich den Lenker.
Ja, alles klar. Also erklären und aber auch die Melodie klingen lassen. Französisch darf es sein, beim Giro mehr Italienisch. Verständlicherweise. Das klingt ja dann auch, die Landesfarbe kommt mit rüber. Aber bei der Deutschlandtour könnte man auch einen französischen Begriff nutzen, oder nicht?
Ja, natürlich, das gar keine Frage.
So, jetzt, das ist also, da müssen wir einfach zuhören. Das ist ja sowieso die Aufforderung. 3 Wochen alles schauen und die Ohren spitzen. Ne? Also ihr gebt euch ja sehr viel Mühe. Kommt ja auch wahnsinnig gut an, die lebhafte und sehr unterschiedliche Kommentierung. Worauf müssen wir denn jetzt eigentlich besonders achten? Du hast ja die Tour de France schon ein bisschen im Blick. Du bist zwar noch in der letzten Vorbereitung, aber ausgeglichener Parcours, sehr viele verschiedene, ja, Charaktere von Etappen. Was meinst du, was ist das, eine spannende Tour, die da auf uns zukommen wird?
Na, grundsätzlich würde ich mal sagen, dass die letzten Rundfahrten, nicht nur die Tour de France, auch Giro und Spanien-Rundfahrt, sehr interessant gewesen sind. Was mir auch sehr gut gefallen hat, dass viele junge Rennfahrer kommen, egal ob ich jetzt Geoghegan Hart nehme im letzten Jahr beim Giro, Egan Bernal oder Tadej Pogacar mit Primoz Roglic im letzten Jahr. Das sind alles andere neue Typen, die den Radsport in einer gewissen Form auch etwas auffrischen, verändern. Und das tut einmal der Tour de France auch gut, all den anderen Radrennen auch. Und wenn man die Tour insbesondere nimmt, gibt mehr Zeit für Kilometer, viele Zeit für Kilometer, weniger brutal schwere Bergetappen. Natürlich fährt man zweimal auf den Mont Ventoux hoch und runter, aber das ist alles irgendwo im Bereich des Möglichen, des Machbaren. Und die Rennfahrer, das weißt du genauso wie viele, viele Zuschauer auch, sagen ja immer, wir machen das Radrennen schwer oder entsprechend leicht. Und ich kann den Mont Ventoux zweimal hochfahren und einmal im Grunde ganz entspannt hochfahren und das letzte Mal dann entsprechend schnell, je nachdem, ob eine Spitzengruppe rausgefahren ist. Das macht eben dann auch eine Tour entsprechend schwer oder etwas leichter. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie sie verläuft, zum Beispiel mit den 3400 Kilometern zum Beispiel, Tigny ist mit dabei, da mussten wir, letztes Jahr war das, diese Etappe dort absagen, dann Lys Ardiden und solche Sachen. Also da freue ich mich drauf. Auch die Etappe Richtung Andorra zum Beispiel. Das sind so wunderschöne Dinge. Ich finde jetzt Andorra nicht unbedingt eine schöne Stadt, also Andorra la Vella, die Hauptstadt dort, weil es einfach viele hochgebaute Gebäudekomplexe sind und viel Schnickschnack, dass du dort entsprechend kaufen kannst. Aber ansonsten die Gegend dort unten finde ich einfach traumhaft schön. Die Pyrenäen finde ich super schön. persönlich schöner als die Alpen zum Beispiel. Und das sind so Dinge, auf die ich mich natürlich auch besonders freue. Bretagne gleich am Anfang, das sind super spannende Etappen, Mühe de Bretagne, die Etappenankunft gleich am Sonntag, dem 27. Juni und all diese Sachen. Also das ist schon etwas Besonderes, ja, genau. Und das ist schon etwas Besonderes, auf das ich mich freue, gerade Bretagne, die eben auch landschaftlich wunderschön ist. Eigentlich wie ganz Frankreich, muss man ehrlicherweise sagen.
Mhm. Also Vielfalt, das ganze Land ist zu sehen. Ihr habt auch Spaß bei dieser Arbeit, das kann man vermutlich nicht nur hören, sondern das ist auch so.
Ne? Richtig? Ja, ist so, kann man ruhig so stehen lassen. Natürlich ist
und aber auch wichtig. Jetzt frage ich dich nach einem Tipp.
Tipp, also so wie das momentan aussieht, hast du schon, ich sage jetzt mal einen Carapaz.
Ja,
warum nicht?
Den habe ich auch schon auf der Uhr. Ja. Aber ja, ich würde sagen Geraint Thomas.
Auch gut, auch sehr gut, gar keine Frage. Aber weißt du, Ineos hat so viele Karten, die sie spielen können. Ja. Und ob das jetzt ein Geraint Thomas ist, Tao Geoghegan-Hart, glaube ich jetzt persönlich weniger, weil er noch nicht in dieser Rolle ist. Aber da liegt man schon relativ gut bei dieser Mannschaft.
Jetzt musst du mir noch sagen, für Menschen, die also das Hobby für sich entdeckt haben, Corona war ja so ein Schlüssel, ne? Kann man das, was die Jungs dann erleben, in irgendeiner Form selbst auch nachspüren? Hat man einen Bezug zum Profisport, zu dem, was dort passiert? Oder ist das einfach eine vollkommen andere Welt?
Na, es ist schon eine etwas andere Welt. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine vollkommen andere Welt ist. Man muss einmal sehen, dass diese Berufsradfahrer am Start der Tour de France, auch bei allen anderen Rennen, seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten auf dem Fahrrad sitzen, auf dem Rennrad und sich sportlich betätigen. Das ist schon etwas, was natürlich auch die Fähigkeiten bringt, dass du so eine Tour de France über 3 Wochen überhaupt überstehen kannst. Dieses spezielle Training, Körpergewicht und alles, was dazu kommt, die leben davon, die verdienen da zum Teil wirklich sehr, sehr viel Geld mit. Da sind die natürlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Aber man kann es in ähnlicher Art und Weise selber erleben. Und jeder, der jetzt ein bisschen Spaß am Fahrradfahren gefunden hat, der vielleicht auch ein Rad hat oder ich sage es mal eben auch wieder ein Mountainbike oder ein Gravelbike, der damit durch die Gegend fährt, der weiß am Anfang relativ schnell, wie schwer, wie strapaziös das Fahrradfahren sein kann. Wenn du von A nach B mit 0 Höhenmeter fährst, ist das alles kein Problem. Das läuft einigermaßen. Höchstens der Wind könnte da noch eine Rolle spielen. Aber wenn du dann so ein paar Hügel einbaust, hast mal 300, 400, 500 Höhenmeter, vielleicht auch mal, wenn du ein bisschen besser bist, 1000, dann merkst du spätestens am 2., 3., 4. Tag in Folge, dass das brutal schwer ist. Und dann muss man eben trainieren und kann seine Leistungsfähigkeit dadurch verbessern. Man wird natürlich nie auf dieses Niveau kommen, um eine Tour de France zu fahren. Hängt ja auch vom Alter ab. Aber man kann ungefähr mitfühlen, was die Profis dort erleben, was sie leiden. Man kann, wenn man das nötige Kleingeld hat, sich auch so eine Rennmaschine kaufen, wie sie von den Profis benutzt werden. Das geht ja alles. Ne? Ja, das geht ja alles. Insofern, das ist ja nicht so, Formel-1-Rennwagen kannst du nicht fahren, aber du kannst dir ein Rennrad kaufen, das eben von den Profis gefahren wird. Also man kann da schon relativ dicht rankommen. Und Radsport, Tim, das weißt du genauso gut wie ich und viele andere, deines Podcasts, das ist auch eine Sportart zum Anfassen. Das heißt, die Leute können direkt zu den Mannschaften gehen, die können sich mit den Sportlern unterhalten. Da gibt es diese Themen mit den Trinkflaschen zum Beispiel, mit den Verpflegungsbeuteln und all diesen Dingen. Und das ist schon etwas Wunderschönes, was der Radsport da bietet, auch der Professionelle.
Also der Zugang ist doch möglich, das Gefühl absolut. Kann man haben. Und ein wichtiger Punkt ist, das hast du gerade anklingen lassen, die Qualen, die beginnen schneller, als manches vielleicht wahrhaben möchte. Also wenn die Höhenmeter kommen, dann sollte man auch beißen können, richtig. Ne? Ja. Gut, aber das kann man ja sehr schön nachvollziehen, auch wenn man mal gefahren ist und dann Fernsehen schaut oder im Internet zuschaut bei euch, bei Eurosport, dann kann man das ja vielleicht auch noch besser nachvollziehen, was da wirklich passiert auf der Straße und welche Qualen die Jungs dadurch leiden müssen.
Ja.
Wunderbar. Carsten, ich wollte dich noch fragen, ob du beim Begriff gute Beine haben oder sogar gutes Bein haben den Plural oder den Singular verwendest. Es gibt Radsportler, die sagen nicht, ich habe heute gute Beine, sondern ich hatte gutes Bein. Was ist da richtig?
Ich sage immer, ich habe gute Beine.
Klingt besser, ne? Das andere klingt irgendwie so ein bisschen sprachlich schwierig.
Ja, finde ich auch.
Alles klar. Carsten Miegels, wir haben die Kompaktkurbel unter den Podcasts angekündigt und ich glaube, wir sind kompakt geblieben und könnten jetzt in die Vertiefung gehen. Das machen wir 3 Wochen lang. Ich habe die ZuhörerInnen aufgerufen, mal einzuschalten und immer wieder einzuschalten. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
Ich danke auch, Tim.
Und Kette rechts,
gerne,
Kette rechts.
Bitte. Jawohl, Kette rechts, aber ganz rechts, du. Große Scheibe, Kette rechts.
Tim, bist du noch da? Ich habe jetzt, so hab jetzt hier so ein Loch hier in der Sende, so ein Sendeloch.
Hast du ein Loch gebaut, wie man im Radio sagt? Kommt ja gar nicht gut.
Kommt gar nicht gut, ne?
Nee, muss das Loch jetzt zufahren, David. Überhaupt.
Müssen mit, wir der, das Loch mit der Tonspur.
Zufahren? Ja, wir müssen das Loch zufahren, was du auch durch deinen Urlaub hast entstehen lassen. An der Windkante ist ja das irgendwie hier auseinandergerissen mit dem Podcast. Da ist ein bisschen so das Feld auseinandergefallen. Das Feld der Folgen.
Mhm.
Kannst du mir folgen?
Ich kann dir noch folgen, ja. Ja.
Ein Loch zufahren, was bedeutet das für dich jetzt so, der Begriff?
Ja, ich nehme mal an, wenn man in der Gruppe fährt, da Lücken schließen, um ja aerodynamisch und windschattentechnisch gut unterwegs zu sein.
Ja, also man fällt hinten raus aus der Gruppe oder verliert das Hinterrad des Vordermanns oder der Vorderfrau und dann muss man halt wieder Vollgas geben, um reinzufahren ins Feld. Und oft ist das eine unheimlich anspruchsvolle und schwierige, kraftraubende Aufgabe, von der man sich dann vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so gut wieder erholen kann. Also da muss man schon aufpassen, dass das Loch nicht zu groß wird, was man reißen lässt.
Mhm.
Ja, das kennen wir aus dem Podcast-Bereich. Also je größer sich der auf der einen Seite der Content türmt in unseren verschiedenen Ordnern in der Cloud und auf der anderen Seite die Auslieferung hapert, dann wird's immer schwieriger, noch ranzufahren.
Naja, komm, jetzt wollen wir nicht so eine Folge pro Woche, das
ist gut jetzt.
Schaffen wir ja schon.
Diesmal machen wir zwei, komm, diesmal machen wir zwei.
Ja, wir machen jetzt geht's Schlag auf Schlag. Woher kommt das eigentlich, der Begriff? Schlag auf Schlag?
Sag du es mir.
Keine Ahnung. Militär?
Müssen wir nachlesen.
Boxen?
Ja, würde man jetzt denken, oder?
Komm, ich google mal live.
Live google?
Ja.
In der Zeit frage ich dich, was eine Chasse-Patat ist.
Eine
Chasse-Patat.
Chasse ist ja die Jagd, oder?
Ja. Kannst du gleichzeitig googeln und denken?
Vielleicht. Probieren wir jetzt.
Chasse-Patat. Chasse-Patat. Jetzt. Patate, Potato, Potato, ja. Patata.
Kartoffeljagd, Jagd auf Deutsche.
Ah,
Jagd auf Deutsche machen.
So was in der Art, ne? Das ist ein sehr schöner, das ist der Begriff, den ich eigentlich in meinem Leben am meisten vor Augen habe. Das ist ein verzweifelter Versuch. Man versucht aus einem hinteren Teil des Feldes oder aus des Rennens in die vordere Gruppe zu kommen und bleibt dann aber zwischen den beiden hängen. Kommt nicht mehr weiter. Man hängt und gibt alles, aber man kommt nicht weiter und wird dann irgendwann wieder von hinten geschluckt. Also eine Kartoffeljagd, die gar nichts bringt. Das Einzige, was passiert ist, man verschleißt sich. Und so, David, geht es mir in meinem Leben mit 45 Jahren und dem Versuch, immer noch was Neues zu starten, einen Podcast oder so, und dann immer auf halber Strecke wieder dann eingefangen zu werden von den ambitionierteren, talentierteren und einfach besseren Menschen.
Also, der Ursprung ist nicht ganz geklärt. Es gibt zwar den Wortinspektor von MDR Jump und der hat anscheinend Erklärungsversuche gestartet. Die kann ich mir jetzt im Podcast von MDR Jump Wortinspektor aber nicht parallel anhören. Vielleicht lösen wir es noch auf, vielleicht auch nicht. Manche Fragen müssen ja auch einfach offen bleiben, so wie dein Karriereweg, der ja auch in weiten Teilen noch offen steht, wenn ich das mal beruhigend und motivierend sagen darf.
So, was tippst du denn jetzt? Wer gewinnt die Tour de France?
Wer fährt mit?
Alles klar. Sehr schön. Kündige jetzt hier schon mal an, um auch den Druck hochzuhalten, dass wir an den Ruhetagen der Tour de France Specials bringen werden. Verlassen wir so ein bisschen unsere 101 Kapitel und werden die Highlights der Tour de France aufarbeiten, damit unsere ZuhörerInnen auf dem Laufenden sind. Aber wir werden natürlich einen etwas anderen Blick darauf haben als alle anderen, denn das bringt ja sonst nichts. Wir haben weder die Kompetenz noch die Zeit, um uns da anders aufzustellen. Wir können nicht der Sportschau Konkurrenz machen. Wir machen das anders, richtig?
Ich sowieso. Ich
würde vermuten, bei Bier.
Fachliche Expertise kann ich sowieso nicht mit dienen. Ich kann mit Beobachtungen und blöden Fragen dienen und vielleicht auch eine modische Bewertung der verschiedenen Trikots vornehmen.
In diese Richtung dachte ich auch. Bier war ein Thema. Bier.
Ein bisschen wie man auch die aktuell laufende Fußball-Europameisterschaft sich anschauen kann. Wusstest du eigentlich, dass die Basketball-Bundesliga-Saison jüngst zu Ende gegangen ist?
Habe ich gehört.
Wer hat gewonnen?
Wenn ich mich nicht täusche, ist Bayern München, Alba Berlin Deutschland hat er gewonnen.
Richtig, richtig.
Alba Berlin hat am Ende doch gewonnen.
Lohnt sich das nochmal anzuschauen. Das letzte Spiel war schon gute Leistung.
Haben die gegen Bayern im Finale gespielt?
Ja, Finalserie gegen Bayern München.
Das halt. Könnten wir jetzt natürlich, wir können jetzt das Fass aufmachen und sagen, wer ist deutscher Radsportmeister geworden, aber diese Schmach erspare ich dir jetzt.
Ja, ich lese ja keine Zeitung mehr, ne? Keine Zeit, nur Output.
Aber wusstest du schon, dass wir morgen von einer Zeitung interviewt werden?
Du hast sowas angekündigt, ja.
Unser Podcast ist jetzt auch in den klassischen Medien angekommen. Und morgen, auch aus Anlass der Tour de France, werden wir ein Interview führen dürfen mit einem Redakteur einer hier sehr etablierten Kölner Lokalzeitung.
Super.
Ich freue mich drauf.
Ich auch. Ja. Wie das dann so war, das können wir dann kurz erzählen. Und vor allem gibt es dann ja wahrscheinlich auch was zu lesen und Content für unsere diversen Social-Media-Kanäle.
So, jetzt wird es langsam lang, ne? Kann das sein?
Kann sein. Aber wir können ja nicht nur TikTok-Format machen.
Hast du recht.
Also, ist ein bisschen länger als so ein Reel, heißt das so? Ja, ne?
Ja.
Ja.
15 Sekunden ist da, glaube ich, das Standard, ne?
Oder 30, so. Oder sogar nur 15, ja.
Ja, wir sollten eigentlich auch mal auf TikTok mal ein bisschen was machen.
Naja, aber das ist doch hier so ein Entschleunigungsformat. Wir sind doch dankbar für die Leute, die das hier alles anhören und das durch ihre Klicks auf die verschiedenen Apps, Bildschirme, hier Webseiten dann auch honorieren. Freut uns sehr.
Dem stimme ich voll umfänglich zu.
Auf Wiederhören, Tim. Ich mache jetzt mal das Outro an.
Du bist einfach eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt, mein Lieber. Ohne dich wäre dieses Podcasten gar nichts.
Creepy.
Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
Bin ich ja, bravo!
Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.